Ja, lieber Wolfgang, am Anfang war ich ungläubig, am Anfang deines Vortrags, obwohl ich das alles natürlich verfolgt habe. Zwischendurch war ich zornig und jetzt bin ich fast ein bisschen amüsiert über das, ja, über das, was man mit uns macht und was sie mit uns machen lassen. Und ich möchte einhaken. Du hast gesagt, die Volksbefragung war so etwas wie der Genickbruch der Bewegung in Stuttgart. Und ich erinnere mich an die Altmarkbauerinnen, die hier sitzen. 1993 hatten wir hier in Marburg die Befragung zur Sektorierung. Und in Marburg sind für die Sektorierung der Stadt gefragt worden, die Leute aus der Stadt Marburg und aus dem Umland. Genauso wie jetzt bei Stuttgart 21 die Leute aus dem Land Baden-Württemberg gefragt worden sind. Für mich war das Ergebnis dieser Umfrage von vornherein klar. Wenn man die Stuttgarterinnen und Stuttgarter gefragt hätte, die hätten ein solches Projekt natürlich abgelehnt.
Ist nicht ganz richtig, klingt schön, muss ich aber leider widerlegen, weil die Ergebnisse sind ja im Einzelnen auch.
Die Stuttgarter haben es auch.
Die Stuttgarter haben es auch abgelehnt. Also die Gründe liegen woanders. Die Gründe liegen meiner Meinung nach im Wesentlichen im PR-Bereich an Geißler. Persönlich, er hat eine sehr große Rolle dabei gespielt und meiner Meinung nach keine besonders rühmliche. Ja. Und liegen auch an so einer Stimmung, sozusagen, also die politische Stimmung geht eigenartige Wellenbewegungen. Ja. Und die kann ich natürlich auch nicht genau beschreiben, aber die Volksabstimmung ist zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt erfolgt.
Gut, dann wird mein Amüsement jetzt ein bisschen zynisch. Ja. Aber ich muss unbedingt noch darauf hinweisen, dieses Büchlein kostet für verdienende 5 Euro, für weniger oder nicht verdiente 3 Euro. Jetzt haben Sie das Wort, meine Damen und Herren. Annette ist mit dem Mikrofon da. Wer möchte etwas ergänzen? Wer möchte etwas nachfragen? Wer möchte etwas kritisieren? Bitte schön.
Sie haben sehr viel über die Technik gesprochen. Jetzt möchte ich 2 Gruppen herausstellen. Fachleute und Politiker. Fachleute und Politiker. Wer trägt die Verantwortung? Wenn ich ein Haus baue, übertrage ich die Aufgabe eines Architekten und Ingenieurs und vertraue ihm, dass er korrekt die Planung durchführt. Und Sie haben hier Wissenschaftler angeführt, Professoren, Experten. Und trotzdem ist es zu diesem Ergebnis gekommen. Ich erinnere an Marburg, damit Sie mal sehen, wie das in kleinen Städten läuft. Wir haben hier den Oberstadtaufzug. Der wurde auch mit über 100% teurer. Zu mir hat ein leitender Baumann der Stadt gesagt, als ich zu ihm sagte, wenn das ihm in einem Industrieunternehmen passiert wäre, als Planer, und er hätte über 15% den Preis überschritten, dann war das sein letzter Auftrag. Wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Er sagte, Ihr Mann in der Industrie schlägt erstmal 15% drauf zu dem, was er kalkuliert hat. Wir müssen einen Preis nennen, der vom Magistrat korrigiert wird, weil das politisch nicht durchsetzbar ist. Und dann fängt man an und dann kommt Juncker, der dann sagt, so läuft das. Und jetzt möchte ich von Ihnen mal hören, wir kennen das Dritte Reich, ich will jetzt weiter zurückgehen, da haben die Fachleute sich auch rausgehalten. Da waren alles die bösen Politiker. Aber ich als Fachmann muss mich hinstellen und sagen, so nicht. Und das möchte ich jetzt von Ihnen hören. Und dann möchte ich Ihnen noch einen kleinen Hinweis geben, warum die 16 Gleise in Stuttgart nicht mehr ganz gebraucht wurden. Denn die S-Bahn wurde gebaut. Da können Sie bis Bietigheim fahren und Blochingen. Da brauchen Sie die oben nicht. Und wissen Sie, was eine weitere Schwierigkeit war? Ein Klassenkamerad von mir war beim Hauptbahnhof tätig. Die Bahnsteige zu kurz sind für die Fernzüge, weil zu viele Weichen in dem Bereich sind. Und wenn die Züge über die Weichen stehen würden, könnten die anderen Gleise nicht mehr bedient werden. Das war mein Beitrag. Danke.
Ja, Sie haben jetzt ziemlich viel angesprochen. Also ich möchte ganz kurz zunächst erstmal auf diese bahntechnischen Sachen. Also die 16 Gleise, dass die gebraucht werden, habe ich versucht hier zu demonstrieren für den integralen Taktfahrplan. Und dabei bleibe ich, braucht es 14 Gleise und zwei zum Ausweichen und für mal momentane Sperrungen schaden auch nicht. Ja. Die Sache mit der Bahnsteiglänge und so weiter, das ist beim bestehenden Kopfbahnhof, wie er bis vor ein paar Monaten noch war. Jetzt ist alles anders, weil man den Querbahnsteig verlegt hat. Aber bis vor ein paar Monaten war das alles perfekt in Ordnung. Die Bahnsteige waren lang genug. Ich bin oft genug dort umgestiegen und kenne den Bahnhof ziemlich genau. Also da sehe ich kein Problem. Die politische Frage, denke ich, beantwortet sich durch das, was ich in einem letzten Bild oder vorletzten relativ schnell zugegebenermaßen gezeigt habe, nämlich diese verschiedenen Planungsprozesse. In der Schweiz läuft es wirklich so, die Fachleute sind natürlich zuerst gefragt und die Fachleute müssen aber, und da sind sie durch den Prozess zu gezwungen, mehr oder weniger realistische Forderungen abgeben, weil bei dem anschließenden politischen Diskurs und dann der Volksabstimmung stehen genau diese Kosten, die die Fachleute errechnet haben, zur Debatte. Ja, und es ist vollkommen klar bei den Schweizer Volksabstimmungen, dass hinterher auch nicht mehr berechnet werden darf. Das ist das Mir-gebet-nix-Prinzip, sondern es wird nur das gegeben, was abgestimmt wird. Das heißt also, die Projektpartner sind von vornherein gezwungen, die Kosten sauber zu kalkulieren. Ja, und wenn Sie meine Liste hier hernehmen, wenn ich die Ihnen noch zeigen würde, wie die Bahnprojekte kalkuliert wurden, ein Mittelwert von den bei Baubeginn veranschlagten Kosten und den nachher wirklichen liegt ungefähr bei 170%, wohlgemerkt. Also 100% sind die Baukosten, die angegeben werden, und bei 170 kommt es im Mittel raus. Bei Stuttgart kommt es wesentlich schlimmer raus. Ja. Also, wenn man das vernünftig in die Planung einbeziehen würde, Erfahrungswerte, dann würden die Probleme nicht entstehen. Die Verantwortung trägt das Volk durch seine Abstimmung, ja, und das, was das Volk beschlossen hat, wird gebaut, und wenn das Geld nicht reicht, dann werden die Verantwortlichen, also die vorher für die Planung waren, schon merken, was los ist. Dann geht es in so einem Land nicht so besonders gut.
Rolf, bitte.
Sie haben das ja klar dargestellt, dass die Volksabstimmung wohl eine eher ein Betrug war. Man kann das auch auf eine einfache Formulierung bringen. Man musste mit Ja abstimmen, um den Bahnhof zu kippen. Und das haben viele Leute ganz einfach nicht verstanden, behaupte ich.
Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, aber ich glaube nicht, dass es die ausschlaggebende war.
Das mag sein, aber
um die Kampagnen ging vorher.
Ja, okay.
Ich habe auch die Presse beobachtet und so weiter. Also das ist eine ganz diffizile Angelegenheit. Aber die Gegner von Stuttgart 21 haben die Problematik offenbar unterschätzt. Und ja, das war, glaube ich, eins der Hauptprobleme.
Trotzdem haben, wie das da auch auf der Folie steht, der grüne Oberbürgermeister und der grüne Ministerpräsident Kretschmann haben eine Option auf den Ausstieg. Und warum kümmern die sich da überhaupt nicht drum? Warum machen die nichts? Das ist derartig ungeheuerlich, dass man, was für einen Plan haben die? Haben die überhaupt einen Plan oder sind die alle bekloppt?
Also die Frage ist naheliegend, die habe ich mir natürlich auch oft gestellt. Ich kann sie nur so beantworten, die fühlen sich gebunden an diese Volksabstimmung. Das, so haben sie auch argumentiert, das können Sie in dem Buch übrigens sehr schön nachlesen. Da wird genau diese Debatte dort genau geführt. Ja. Und sie haben natürlich, das muss man auch sagen, immer in der ganzen Geschichte jetzt den Klotz, nenne ich es hier mal, SPD am Bein. Das heißt, die SPD, die immer damit droht, aus der Koalition auszusteigen, wenn hier an Stuttgart 21 irgendwie was gedreht würde. Und das haben die leider nicht geschafft. Das wäre sicherlich, hätte auch politisches Geschick dazu gehört, vielleicht auch hinter den Kulissen mal noch etwas mehr zu agieren, haben sie offenbar nicht geschafft. Aber vielleicht war auch der Widerstand zu groß. Ich bedauere das auch sehr, aber leider ist es so gelaufen.
Ich habe auch eine Frage, Wolfgang. Du hast am Ende ein Fazit gebracht, was ich sehr wichtig finde, small is beautiful. Und damit hast du den Sprung gemacht und bist der Gefahr ausgewichen zu sagen, dass das ein deutsches Phänomen ist, über das wir hier reden. Du hast über den Brennertunnel gesprochen, du hast über eine italienische andere Bahn. Gut, ich könnte aus der französischen Armee ein schönes Beispiel über einen Flugzeugträgerbau beisteuern. Ist jetzt unwichtig. Also Großprojekte, Hyperprojekte geraten uns, sag ich jetzt mal, aus dem Ruder. Erstens die Frage, warum ist das so? Muss das so sein? Wir sind doch eigentlich in der heutigen Lage mit unseren ungeheuerlichen Informationstechnologien, mit der technischen Intelligenz, ich meine das nicht zynisch, was ich jetzt sage, sind wir doch eigentlich auf einem sehr hohen Niveau anbelangt. Das ist die erste Frage. Also ist unser heutiges Wissen nicht ausreichend, um solchen Fehlern auszuweichen? Und die zweite Frage, gibt es eine nennenswerte Bewegung gegen solche Großprojekte? Also gibt es eine Bewegung wie beispielsweise den Club of Rome vor ein paar Jahrzehnten? Gibt es eine Bewegung wie die Bewegung zur Energiewende, auch die zur Verkehrswende, die sich gegen solche gigantischen Projekte wendet?
Gut, also das Letzte kann ich positiv beantworten, aber leider mit dem Nennenswert ist es so eine Sache. Es gibt eine Bewegung gegen unnötige Großprojekte. Das habe ich auf einer der Folien auch drauf. Also wenn Sie danach googeln, nach Bewegung unnütze Großprojekte, dann kommen Sie direkt drauf. Die haben auch eine Konferenz in Stuttgart gemacht und befassen sich sehr stark auch mit diesem Val de Susa-Projekt. Es gibt die Bewegung, aber sie ist leider sehr klein. So, die Frage mit dem Wissen ausreichend, das trifft natürlich auch wieder diese Frage mit den Fachexperten. Also meine These würde kurz gefasst und etwas plakativ jetzt zunächst mal sein, das Wissen der Fachleute ist vorhanden. Ja, aber die sozusagen warnen und da etwas zurückhaltender sind und meiner Meinung nach auch etwas realistischer, die werden systematisch nicht gehört. Ja, das heißt also, diese Wissensfrage ist sehr eng verknüpft mit der Machtfrage. Ja, und die Machtverhältnisse sind ganz andere als die Wissensverhältnisse. Darf ich dazu noch eben eine Folie zeigen, die das Ganze vielleicht noch ein bisschen beleuchtet? Und zwar habe ich hier mal die Großprojekte zusammengestellt. Das beantwortet vielleicht eine Frage in etwas größerem Rahmen auch noch. Jetzt muss ich nur noch mal das Mikrofon nehmen oder so. Ja, also hier sehen Sie die ganzen Großprojekte, über die ich zum großen Teil, leider bin ich nicht zu allen gekommen, gesprochen habe. Und da habe ich mal so ein paar Punkte zusammengestellt, die meiner Meinung nach bei der Planung und Bewertung solcher Projekte wichtig sind. Das erste ist Verbesserung der Infrastruktur, ist die erste Säule. Zweite Säule, die habe ich mal überschrieben mit Prunk beziehungsweise Pharao-Effekt. Spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Das dritte ist technische beziehungsweise Umweltrisiken. Das vierte ist Gefahrenpotenzial. Und das fünfte ist Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ja, man kann da sicherlich noch weitere finden, aber die habe ich für besonders wichtig gehalten. Und hier sehen Sie mal, wie die einzelnen Projekte dabei wegkommen. Also diese Kernkraftwerkprojekte kommen besonders schlimm dabei weg, sind aber Gott sei Dank hinten auch mit einem roten Rechteck versehen. Heißt nämlich, die sind gestorben. Tiefrotes Rechteck heißt gestorben. Grün heißt, kommt irgendwie zum Fliegen. Gelb heißt, ist noch ungewiss. Ja. Und rosa heißt, man weiß nicht so recht, möglicherweise scheitern. So ging's auch bei München Olympia. Da kann ich jetzt heute aus diesem rosa Punkt einen roten Punkt machen.
Es könnte sein, dass ein politischer Effekt auch mitspielt. Es gibt nämlich keine Amtshaftung der an den Entscheidungsprozessen beteiligten Politikern. Wenn es die gäbe und wenn die an ihren eigenen persönlichen Hammelbeinen gezogen werden könnten, dann wäre da tatsächlich einiges anders. Frage konkret, wie weit ist denn Stuttgart 21? Abgerissen ist eine Menge. Ist der Tunnel schon fertig? Nein.
Es ist eben leider jetzt in den letzten Monaten doch weitergegangen. Also jetzt ist der Status eben der, dass man die Gleise schon verkürzt hat. Weil, also für die Materie ist es eben so, jetzt ist wieder schlecht, dass dieser Bahnhof, ja, also jetzt dieser Neubau so quer in der Gegend liegt, also hier ist der bisherige Kopfbahnhof, ja, und die Züge fuhren bis vor kurzem bis auf diese Linie hier ran, ja, und jetzt ist das alles 100 Meter zurückverlegt worden, weil hier wird eine riesige jetzt das Rote gemacht. Das heißt also, die Fahrgäste müssen jetzt hier auch auf verschlungenen Pfaden schon ziemlich weite Wege zurücklegen. Ja. Und das ist natürlich schon ein sehr unangenehmer Eingriff. Trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, man sollte sofort das Ganze zurückdrehen, weil das Projekt ist so wahnwitzig, ja, dass man also wirklich bis zum letzten Moment alles tun sollte, um es aufzuhalten und wieder rückgängig zu machen. Ja, es gibt noch einen Plan B, das ist die Geschichte mit dem Kombibahnhof, hätte ich auch noch in petto, aber der hat auch seine Probleme, möchte ich zumindest sagen. Er wäre nicht ganz so schlimm wie Stuttgart 21, würde aber auch kaum billiger, ein bisschen, ja, und einige gravierende Probleme, wie zum Beispiel die Schieflage, könnte auch der nicht lösen.
Ja, ich habe jetzt auch nur eine Frage, wie raten Sie denn jetzt, sich weiter konkret zu empören? Also welche Möglichkeiten bestehen denn da?
Wie in Wackersdorf, würde ich sagen, immer weiter auf die Straße gehen, ja, und immer wieder nicht locker lassen und immer wieder sagen, was hier wirklich Verrücktes passiert. Ja, also das ist das, was ich tue und mir fällt nichts Besseres dazu ein. Ja. Und ich werde also, solange dieses Projekt nicht abgeblasen wird, ja, oder ich nichts mehr zu blasen habe, werde ich nicht müde werden, zu sagen, umkehren. Richtig, danke für den Hinweis. Es gibt jeden Montag in Stuttgart eine Diskussion, eine Demonstration und das jetzt seit nunmehr 3 Jahren regelmäßig.
Wer profitiert von Stuttgart 21?
Die üblichen Verdächtigen, natürlich, würde ich sagen. Also in Stuttgart gibt es schon einen ganz erheblichen Bevölkerungsanteil, der nach wie vor gegen dieses Projekt ist. Und die Aktivisten darunter, die gehen auch hin. Und dann kommen natürlich auch mal Besucher mit dazu. Leider, muss man auch dazu sagen, hat natürlich bei einigen Leuten sicherlich auch, die ursprünglich dagegen gestimmt haben, das Interesse einfach abgenommen.
Du hast die Frage missverstanden. Wer profitiert von Stuttgart?
Ach, wer profitiert? Entschuldigung, dann habe ich die Frage missverstanden. Wer profitiert davon? Ganz klar zu sagen, das sind einmal Immobilien, Spekulanten oder welche, die mit den Immobilien handeln, wo es um dieses Grundstück geht, daran hängende Politiker. Und die Tunnelbauer. Nicht zu vergessen, der Herr Herrenknecht. Der Herr Herrenknecht hat jetzt den Gotthardtunnel gebaut. Und der wird irgendwann den Brenner Basistunnel bauen. Und dazwischen ist noch ein gewisser Raum. Und der muss mit Stuttgart 21 gefüllt werden. Ganz einfach.
Ich habe nur eine kurze Frage. Und zwar ist ja auch im Zuge der Schlichtung entschieden worden, dass die Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke im Rosenstein-Areal in eine Stiftung gehen sollen. Was ist denn damit passiert? Ich konnte das bisher nicht herausfinden. Wissen Sie das zufällig?
Da muss ich sagen, dass es mir genauso wie Ihnen geht. Das habe ich hatte das hier erwähnt mit der Stiftung bei den Geislerschen Forderungen. Aber soweit ich jetzt weiß, aber das will ich jetzt nicht hundertprozentig behaupten, ist die genauso unter den Tisch gefallen wie das 9. und 10. Gleis und wie die Sache mit der Goldbahnanbindung. Jedenfalls habe ich nichts mehr davon gehört.
Meine Damen und Herren, ich muss morgen erstmal zu meiner Therapeutin gehen und ein paar zusätzliche, ich bin völlig hilflos und ratlos. Also, ja, die Stuttgarter, ich will jetzt hier nicht den schlechten Abguss machen, aber die Stuttgarterinnen und Stuttgarter sind ja auch frustriert. Da sind ja nicht mehr 20 oder 30.000. Wir müssen der Situation ja ins Auge sehen. Ich möchte trotzdem um meinen Beifall für Wolfgang Hesse bitten. Bitte kommen Sie nächsten Montag wieder. Wir haben nächsten Montag den Kollegen Goschler von der Universität Bochum zu Gast und er wird sprechen zu Politik und Praxis der Wiedergutmachung. Politik und Praxis der Wiedergutmachung, das können sich die Grünen und die Spezialdemokraten in Stuttgart jetzt auch schon mal überlegen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.
Wenn Sie noch Bücher mögen,